Der Lehrer-Podcast. Von den ersten Schritten bis zum täglichen Spagat im Klassenzimmer. 45 Minuten zwischen Tafel, Tests und Teamarbeit. Ihr hört Lehrkraft, bester Job der Welt mit Alex und Tobi.
Es war ein einziger Schüler, der mich, ich will nicht sagen, in den Alkoholismus getrieben hat, aber zum Schluss, nach ungefähr 4 Monaten, hat Tobi jeden Abend mit einem Bier vorm Fernseher gesessen.
Wenn ich Deadlines einzuhalten habe, gleichzeitig Klausurenberge zu korrigieren habe und dann auch einen gewissen Anspruch an mich und meinen Unterricht habe oder wie ich mit Schülern umgehen soll oder die didaktische Jahresplanung im Hinterkopf habe, was ich noch alles durchpowern muss, dann bin ich überfordert und das weckt schlechte Gefühle.
Ruhe ist Teil der Arbeit und nicht die Belohnung für die Arbeit. Die Durchschnittsmentalität behandelt Ruhe und Entspannung als Belohnung. Aber das ist ungesund, denn Erholung gehört zur Arbeit dazu.
Aber die Kraftmomente sind ganz klar die Momente im Klassenraum, wo ich das Gefühl habe, der Großteil der Klasse ist einfach mit mir zusammen gerade gerne hier.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres schnuckeligen, kleinen, beschaulichen, gute Laune-Podcasts. Frohes Neues, Alex!
Prost,
ja,
Mensch!
Ja, guck mal.
Frohes
da
Neues, Tobi.
Die Sektgläser hier bei uns und ach, wir sind gut gestartet, aber weißt du was, Alex? Das Jahr hat gerade erst angefangen. Der Marathon bis Ostern liegt noch vor uns und ich fühle jetzt schon wieder, wie mein Akku langsam nachlässt. Und deshalb geht es in dieser Folge um genau das, nämlich um unsere Energie. Wir schauen uns an, was im Lehreralltag uns eigentlich persönlich so die meiste Kraft raubt. Und wir können ja mal darüber reden, über unsere persönlichen Tipps und Tricks, wie wir energetisch, emotional und auch körperlich nicht so vor die Hunde gehen, sondern im Saft bleiben. Wir starten aber erstmal, Alex, frohes Neues hast du gesagt, ne? Wie geht's dir? Wir haben uns in diesem Podcast ja letztes Jahr erst gehört.
Weißt du was? Ich glaube, zu dem Thema passt gleich zu Beginn diese Frage, wie geht's dir eigentlich optimal? Denn also ich sage ja immer, Lehrer sind die einzige Berufsgruppe, die sich zweimal im Jahr frohes Neues wünschen im Lehrerzimmer. Das ist schon mal relativ witzig. Die Lehrer wissen, was ich damit meine. Also, aber mal ganz ehrlich, dass man einfach mal fragt, wie geht's dir und sich wirklich mal Zeit nimmt, dem anderen im Lehrerzimmer zuzuhören, wie waren deine Ferien und auch wirklich ihm zuzuhören, ja, wenn dazu hoffentlich mal die Zeit ist, das ist ja schon was, was auf jeden Fall ein bisschen Energie bringt und dazu führt, dass man sich direkt zum Beginn des Jahres schon mal wieder wohler fühlt, ne? Und ja, von daher, Tobi, danke für die Frage, wie es mir geht. Ja, ich fühle mich gerade schon wieder ein bisschen gestresst, kann auch gleich oder im Laufe der Folge erzählen, warum das so ist, aber habe mich unglaublich gut erholen können in den Ferien, obwohl wir relativ viel unterwegs waren. Ich war mit der Familie in England, wir waren in London und haben da ein paar Sachen besichtigt und es war viel los und trubelig, aber weißt du, du kommst halt mal so richtig runter und bist nicht so mitten in deinem ganzen Quark, in deinem Alltag gefangen und betrachtest mal wieder alles so ein bisschen von außen. Und da die Ferien so lang waren, waren ja 2,5 Wochen bei uns in Nordrhein-Westfalen, habe ich echt gespürt, dass mir das total gut getan hat. Und ja, und jetzt geht's halt weiter. Die ersten 1,5 Wochen sind wieder rum, ne? Also von daher, gibt ein paar Energieräuber, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Tobi, was hast du denn gemacht? Wie geht's dir denn?
Ich habe in den Ferien 10 Tage krank im Bett gelegen mit so einer echten Influenza-Grippe. Hier so, ich steck mir jetzt Wortspiele mit Influenza und so. Nee, ich lag mit Schüttelfrost und Husten und so schön fett im Bett und konnte so gar nichts und war eigentlich kranker aus den Ferien raus, als ich reingegangen bin.
Du hast mir zwischendurch eine Sprachnachricht
oder? Ja.
Geschickt und ich dachte, oh, er stirbt gleich. Das war echt heftig.
Ja, ey, das, und Energie ist so ein Ding, ne? Ich habe einfach mal gediegen gestartet in den heutigen Tag mit einem Spaziergang. Einfach, weil ich mich mit dem Thema von heute schon etwas im Voraus beschäftigt habe, so Energie und so. Und boah, war das schön. Das war mein erster richtig bewusster Spaziergang, den ich gemacht habe in diesem Jahr. Und boah, Energie ist mir echt so ein bisschen besser. Denn wenn du mich jetzt fragst, wie geht's dir, Tobi? Ja, voll der Stress, ne? Vor 2 Tagen, Alex, habe ich dir gesagt, ne, hatte ich einen Autounfall und das nervt mich so voll an, weil, ach, eigentlich war ich, das sagt jeder, ne, war ich nicht dran schuld, aber dann hat das die Polizei anders gesehen und Stress und Nerv und Heckmeck und sich davon so bewusst nicht so runterziehen zu lassen, das steht ja stellvertretend für ganz viele Probleme und Sorgen, die man hat. Das erfordert gerade einiges an emotionaler Disziplin von mir, dass mich das nicht so downt. Ich habe übrigens in dem Kontext mal gelesen, Alexander, man soll Leute weniger fragen, wie geht's dir, weil das zu so oberflächlichen Antworten führt wie, ja gut und so, sondern lieber die Frage stellen, was beschäftigt dich?
Okay, habe ich noch gar nicht. Ja, weil ich habe nämlich
das, in was einen beschäftigt, das ist ja genau das, was gerade so in einem dominiert und was den Gemütszustand ausmacht. Was beschäftigt dich gerade, Alex?
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich morgen in irgendwie das Lehrerzimmer komme und frage direkt mal, was beschäftigt dich gerade? Hi. Also andersrum habe ich auch mal gehört, fand ich auch ganz interessant. Freunde sind diejenigen, die auf die Frage, wie geht es dir, wirklich ehrlich antworten. Fand ich eigentlich auch einen ganz interessanten Ansatz von einer lieben Kollegin von mir. Die hat das, glaube ich, als WhatsApp-Status. Das fand ich ganz cool. Und da habe ich mir auch so ein bisschen drüber Gedanken gemacht, weil, ne, bei uns im Ruhrpott sagt man ja, muss ja. Ne, wie geht's dir?
Muss ja.
Also das ist geil, so. Ja, das ist so krass. Ist aber schön, bei dir in Essen ist das ja, glaube ich, auch nicht anders.
Liebe Zuhörende, wir haben uns gedacht, dass wir mit einem kleinen Rätsel starten. Wir haben mal etwas im Internet gekrault und gecrawlt, habe ich gemacht, und habe nach den häufigsten Beiträgen von Lehrkräften gesucht, was denen eigentlich die meiste Kraft und Energie im Lehreralltag raubt. Und Alex hat da noch nicht so reingeguckt, hoffe ich mal, lieber Alex. Nee. Und ich würde dir jetzt mal 3 große Herausforderungen aus dem Lehreralltag droppen. Und du überlegst, welcher davon wohl auf Platz 1 ist.
Boah, ich bin gespannt.
Wir haben im Angebot Unterrichtsstörungen und undisziplinierte Schüler. Das wäre mein erstes Angebot. Das zweite Angebot lautet Korrekturaufwand. Und das dritte Angebot lautet Bürokratie und Verwaltungsaufgaben.
Ja.
Wir haben also Unterrichtsstörungen, wir haben Korrekturaufwand und wir haben Bürokratie. Was davon ist auf Platz 1 bei nicht repräsentativer Analyse von Forenbeiträgen, Reddit, Internet, Facebook und Co.?
Boah, also ich glaube direkt Bürokratie und Klausuraufwand.
Du fasst sie gleich zusammen. Ja, du fasst sie gleich. Was von beiden würdest du sagen? Es ist eins von beiden, du hast vollkommen recht.
Bürokratie.
Warum?
Weil ich glaube, dass Bürokratie was ist, was ja subjektiv, wahrscheinlich auch objektiv, mehr geworden ist an vielen Schulen. Und ich kann es nicht beeinflussen. Das heißt, wenn ich von oben irgendwie die Sachen machen muss, dann habe ich sie überhaupt nicht mehr unter Kontrolle und kann sie nicht beeinflussen, also den Aufwand, weil ich krieg's ja von oben aufgebürdet. Aber ich kann bei den anderen beiden Sachen, habe ich selbst Einfluss drauf. Ja, inwiefern, also ich sage jetzt mal nicht, ich jetzt den Klausuraufwand oder die Klausurkorrektur minimiere, aber wir haben drüber gesprochen, ne? Du sagtest mit Fellowfish und solchen KI-gestützten Tools, also ich könnte eigentlich meinen Zeitaufwand optimieren und meine eigenen Strategien dafür entwickeln, genauso wie mit dem Umgang mit Unterrichtsstörungen. So, das heißt, da habe ich einen Einfluss drauf. Deswegen glaube ich Bürokratie.
Komm, wir machen Auflösung. Trommelwirbel. Und Platz 1 ist mit Abstand am häufigsten genannt ausufernde Bürokratie. Lehrkräfte verbringen unverhältnismäßig viel Zeit mit Dokumentation, Formularen, Förderplänen, administrativen Aufgaben statt mit ihrer pädagogischen Kernaufgabe. Und die KI war so nett und hat mir noch ein paar Zitate rausgezogen von Lehrkräften. Und einer, zum Beispiel eine Lehrerin, hat geschrieben, denn deshalb bin ich doch vor allem Lehrerin geworden und nicht für diese vermaledeiten Verwaltungsaufgaben.
Ja.
Und der Philologenverband huscht dazu und sagt auch, 85% aller befragten Lehrkräfte halten den bürokratischen und unterrichtsfernen Aufwand für unangemessen und belastend. Stimme ich absolut zu. Und wenn wir mal sammeln, wie viel da bleibt, ich denke nur an, wie startet man den Unterricht mit irgendwelchen Anwesenheitslisten, Kursmappen, Dokumentationen, Förderplänen, Konferenzen, sinnlose Konferenzen, ne?
Manchmal.
Fristen und Pläne und oh, das läppert sich, ne?
Ja.
Und das ist alles Zeit, die nicht wirklich produktiv ist. Wir haben noch kein Kind schlauer konferiert. Ja. Also ich wüsste keins. Ne? Und
das, schön gesagt, ja. Ja. Wir haben noch kein Kind schlauer konferiert, ja. Ja, das, also genauso finde ich mich da eigentlich auch wieder. Und ich habe ja Anfang, ja gerade zu Beginn der Folge schon gesagt, dass ich gerade ein bisschen ja weniger Energie habe. Und das ist wirklich diese Deadline. Ne? Wir sind kurz vor den Halbjahreszeugnissen. Notenschluss. Ich habe noch Nachschreiber. Ich bin morgen nicht an der Schule. Und ganz konkret ist es so, dass du halt die ganze Bürokratie geregelt kriegen musst. Und natürlich stellt sich dann die Frage, also Bürokratie meiner Meinung nach wächst auch aufgrund dessen, dass man misstrauisch ist. Also ist ein Faktor. Ja, das heißt, wenn alles dokumentiert werden muss, weil ich glaube, dass ein Kollege, der irgendwie ein Grad höher ist, A14, A15 oder so, immer dokumentieren muss, warum er diese Stelle hat und dass er auch mehr arbeitet und solche Dinge, dann erwächst es aus Misstrauen und vielleicht auch aus Missgunst. Aber ich glaube, das ist fast die Normalität an vielen Schulen, dass es dann heißt, ja, komm, dann lass uns das irgendwie dokumentieren, was man da noch mehr macht und so weiter. Deswegen muss man sich wirklich eigentlich alles mal vornehmen, was an Bürokratie, das machen bestimmt auch viele Schulen, aber eigentlich wirklich sehr konsequent gucken, was kann weg und was muss, was kann bleiben, ne? Oder sollte auch.
Ey, ja. Wenn ich mich mit unserem stellvertretenden Schulleiter unterhalte über Statistikaufgaben der stellvertretenden Schulleitung, alter Schwede, was der dann sagt, was die alles für Statistiken abschicken müssen mit irgendwelchen Chipslisten und was weiß ich. Ey, das geht gar nicht. Da wird ja alles erfasst und statistisch irgendwie, das wird wahrscheinlich irgendwo abgeheftet und gar nicht genutzt. Mhm. Auch mit Lehrerkrankheitszeiten und Fehlstunden und Unterrichtszeiten. Und das macht das System nicht effizienter, sondern es erweckt den Eindruck davon, dass es irgendwas machen würde, aber eigentlich diese ganze Statistik bringt nichts. Ich finde aber was sehr beruhigend, nämlich die Tatsache, dass an Platz 1 der größten Stressfaktoren und Energiefresser bei Lehrkräften nicht die Schüler stehen.
Ja.
Das ist nicht die Arbeit mit den Schülerinnen. Das ist ja eigentlich das, was Energie gibt, ziehe ich da für mich raus. Sondern das ist das System, das uns die Energie nimmt, die wir eigentlich so schön in die Kinder setzen, in die Schüler rein investieren könnten. Und das stimmt mich eigentlich sehr zuversichtlich, weil das zeigt ja eigentlich, aber liebe Lehrer, ja, wir haben ja alle so unsere Sensorik und die scheint schon zu funktionieren, ne? Weil Zeit für was aufgewendet wird, was nicht produktiv ist und den Kindern dient.
Ja.
Bringt mich zu einem wichtigen Punkt, den ich auf jeden Fall aussprechen muss. Den habe ich mir aufgeschrieben, damit ich ihn aussprechen kann. Wichtig von Tobi, Doppelpunkt. Es gibt keine schlechten Gefühle.
Mhm.
Alle Gefühle sind wichtig und auch das Gefühl von Erschöpfung und Frustration ist ein wichtiger Indikator, dass etwas nicht nachhaltig läuft. Man sagt ja immer so, ja, es gibt gute Gefühle und schlechte Gefühle. Und wenn man, was weiß ich hier, Liebeskummer hat oder traurig ist oder irgendwie Herzschmerzen, dann ist das ein doofes Gefühl oder wenn man wütend ist. Aber ey, auch als Pädagogiklehrer, nee. Gefühle sind gut, genauso wie sie sind. Denn sie haben ja ihre Gründe, dass sie da sind.
Ja.
Und auch bei diesen vermeintlich, ich mache jetzt Anführungszeichen für die, die uns nicht sehen, für diese vermeintlich schlechten Gefühle gibt es ja einen Grund. Und wir könnten jetzt einfach das Gefühl wegdrücken und sagen, nee, das Gefühl ist falsch. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir würden ja auch nicht mit irgendwie krassen Beinschmerzen und rausstehenden Knochen noch spazieren gehen, weil der Schmerz uns eben zeigt, guck mal, da stimmt irgendwas nicht und wir müssen was arbeiten. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man Erschöpfung auch anspricht und ernst nimmt. Genau wie, ja, Burnout ist ein großes Wort, ne? Aber ich gehe mal eine Etage tiefer. Das Gefühl von emotional ausgebrannt zu sein, das hat ja seine Berechtigung. Und nicht das Gefühl ist falsch, sondern es zeigt, nee, nachhaltig stimmt irgendwas nicht, ne?
Ja. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube auch, diese schlechten Gefühle, die müssen sein, die müssen raus, darüber muss man kommunizieren können. Es ist kein Zeichen, was man so häufig dann hört, es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man sich offenbart, dass man schlechte Gefühle hat. Und schlechte Gefühle resultieren meiner Meinung nach auch ganz häufig aus Überforderung. Und da sind wir wieder bei den Punkten, die du genannt hast, ne? Wenn ich Deadlines einzuhalten habe, gleichzeitig Klausurenberge zu korrigieren habe und dann noch einen gewissen Anspruch an mich und meinen Unterricht habe oder wie ich mit Schülern umgehen soll oder die didaktische Jahresplanung im Hinterkopf habe, was ich noch alles durchpowern muss, dann bin ich überfordert und es weckt schlechte Gefühle. Ne? Also das ist ja dann eigentlich eine Summe von dem Ganzen. Und vielleicht, Tobi, ich habe nämlich gerade noch mal so ein bisschen in Studien reingeguckt, was das eigentlich mit Lehrkräften macht. Ja, ich
sehe schon, Robert-Bosch-Stiftung.
Also es gab vom Deutschen Schulbarometer, habe ich einen Auszug hier, Deutsche Schulbarometer Lehrkräfte 2025, wurde im Juni rausgebracht. Und zwar fasst die Robert-Bosch-Stiftung das gefühlte Erschöpftsein wie folgt zusammen bei Lehrkräften. Fast ein Drittel der Lehrkräfte fühlt sich mehrmals in der Woche erschöpft. Jede Zehnte, also 10% sogar täglich. Überleg dir das mal, ne?
Alter, das ist heftig.
Ja. Neben der Erschöpfung wurden auch typische Burnout-Symptome abgefragt, die sich beispielsweise in Zynismus und einem Gefühl der Distanzierung. Ja, du lachst aber, ne? Ich finde das total
und
krass.
Weil ich mich
und
ein erwischt Gefühl, fühle, natürlich. Ja, ich bin da auch schon reingerutscht in diese Zynismus-Spirale, ja.
Also ich lese erstmal weiter kurz vor. Und einem Gefühl der Distanzierung gegenüber den Schülerinnen und Schülern zeigen. Also man distanziert sich auch innerlich. Ja, man erkaltet so ein bisschen, was Empathie angeht. In der Befragung gaben die Lehrkräfte an, wie häufig sie solche Symptome erleben. 20% der Befragten sagen beispielsweise, sie würden mehrmals im Monat oder häufiger befürchten, dass diese Arbeit sie emotional verhärtet. Je jünger die Lehrkräfte, desto häufiger berichten sie von Erschöpfung und Zynismus. Die höchsten Werte zeigen die unter 40-Jährigen, also das heißt die Berufsanfänger. Ne? Die sind schon, die drohen schon auszubrennen, bevor sie überhaupt lange Jahre im Job sind. Die niedrigsten Werte zeigen die über 60-Jährigen. Frauen erleben häufiger Erschöpfung als Männer. Männer dagegen berichten häufiger von Distanzierung im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. Und Absatzende. Und wenn wir dann immer wieder drüber reden, Tobi, was wir gesagt haben, ne? Gelingendes Lernen oder gutes Lernen oder die Wahrscheinlichkeit von Potenzialentfaltung bei Schülern erhöht sich durch gelingende Beziehungen. Also ne? Im Unterricht. Und und hier sorgt ein Teufelskreis dafür, dass ich mich überfordert fühle, Empathie abbaue, emotional verhärte, mich dadurch weiter distanziere von meiner Schülerschaft und dadurch das Ganze im Strudel bergab geht. Ne?
Die Klasse spiegelt dich ja emotional. Das ist ja, ob man will oder nicht, wir haben ja alle irgendwie unsere Spiegelneuronen und greifen die Emotionen der anderen auf und spiegeln das gewissermaßen.
Ja.
Und natürlich fällt Jugendlichen das auf und die spiegeln dann deine emotionale Befindlichkeit. Und wenn man sich selbst, wir hatten in einer Reha mit meinem Sohn mal für Sprachreha die Metapher vom Schneckenhaus aufgegriffen, dass man sich in so ein Schneckenhaus zurückzieht, um sich zu schützen vor der Umwelt. Das Problem ist, wenn du dich in der Klasse in ein Schneckenhaus zurückziehst, das kriegen die Jugendlichen ja genauso mit und die Kinder. Und die ziehen sich dann genauso zurück und irgendwann hast du keine Resonanz mehr im Unterricht. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was so das Salz in der Suppe ist und was Spaß macht und Energie gibt. Ne?
Und dann kommen zusätzliche Selbstzweifel auf, du erreichst die Klasse nicht mehr, du alles das, was du vielleicht geplant hast, wo du früher mal professioneller warst, geht dann noch den Bach runter. Und das ist eine ganz gefährliche Mischung. Ne?
Ja. Ja. Sollen wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, Alex? Wenn du in dich gehst und sagst, welche Situation bei dir die meiste Energie rauben, du hast ja in einer vorherigen Folge mal vom Energiefass geredet, von dieser Methode, die sich anschaut, wie viel Energie geht in dich rein, wie viel Energie geht raus, dass man so summieren kann.
Das war in der Haltungsfolge.
Ja, welche Situationen sind es bei dir, die am meisten Energie kosten, dass du sagst, boah, Akkus leer?
Ja, also vorab, ich sag immer noch, der Hauptgrund, warum man Lehrer sein sollte, ist, weil man einfach Jugendliche und Kinder mag und ihnen gerne was beibringen will. So, und von daher hatte ich irgendwann früh die Erfahrung gesammelt, als ich fürs Jugendamt gearbeitet habe. So, und warum ich das sage? In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es entspricht meinem Talent oder meiner Stärke, mit Menschen, mit jungen Menschen zu kommunizieren und ihnen vielleicht auch mal mit Begeisterung was beizubringen oder vorzutragen, dann steigert das unglaublich, das matcht viel eher dann im Klassenraum. So, und dann ist letzten Endes genau das, was mir die Energie liefert. Und das kann natürlich auch eine Aufwärtsspirale in Gang setzen, weil, und das war gestern so ein Punkt, ich habe mir ja im Vorhinein auf heute ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was füllt denn gerade hier mein Energiefass? Ich habe Noten besprochen und ein Schüler sagte so aus dem Nichts heraus, ich habe ihn halt gefragt, ne, wie geht's Ihnen, haben sich jetzt gut eingewöhnt im ersten Quartal. Er sagte so, Herr Böhle, ich muss Ihnen mal ein Lob aussprechen, bei Ihnen verstehe ich Rechnungswesen gerade am besten. Ja, und ich habe auch schon das Gegenteil gehört. Ja, aber er sagt, er hat das schon ein paar Jahre gehabt und so. Und auch so die Unterrichtsformen und so, das wäre richtig cool und er wollte nicht schleimen, aber wäre gut. Ne? Und weißt du, das sind immer die kleinen Momente, die mich spüren lassen, ich bin hier, Klammer auf, noch, Klammer zu, richtig. Und das lässt mich dann wieder alles ertragen, was anderwo irgendwie schief geht. Aber wenn das flach fallen würde, ja, dann hätten wir echt ein Problem.
Alex, du bist ein Filou. Du bist ein Positivdenker, bist du. Ich will wissen, wann du mal keine Energie hast. Du sagst gleich, dass es dir gut geht.
Ja, das stimmt schon. Also mir geht's nicht gut. Stimmt, ich habe nicht direkt auf deine Frage geantwortet. Mir geht's dann nicht gut, wenn ich das Gefühl habe der Überforderung, was ich ja schon gesagt habe. So, das habe ich aktuell. Ich habe nebenher noch so ein paar, ja, also ich will den Unterricht natürlich gut planen und habe noch so den ein oder anderen die Lehrerfortbildung und so, die auch noch gut werden sollen. Und ich spüre einfach so, das lässt mich innerlich verkrampfen. Und deswegen bin ich übrigens auch spazieren gegangen heute Morgen, weil du es mir geschrieben hast. Und
nein,
ich dachte so,
wie geil ist das denn?
Schön. Ja, ich habe mir dann gedacht, komm, ey, das ist eine gute Idee, weißt du, so positiv mitreißen lassen. Naja, und das ist es, was mich dann, ja, und weißt du, natürlich bin ich auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ich habe Vorgesetzte, wenn ich jetzt vergesse, Noten einzutragen oder Mails zu beantworten, weil das kommt ja auch noch, du hast total viele Mails. Gerade auch wenn Eltern und so weiter schreiben, das gab's ja alles vor ein paar Jahrzehnten nicht. Ja, und dann hast du schon das Gefühl, du kannst es nicht allen recht machen. Ja, wenn du dann noch Kritik kriegst, boah, dann du musst halt sehr kritikfähig sein. Dann musst das eigentlich so leicht gesagt an dir abprallen lassen. Aber ansonsten gehst du dann auch dran kaputt. Kannst du dein Bestes geben, ne?
Das heißt, für dich ist es eine energieraubende Situation, wenn du merkst, du gibst alles, was du kannst, aber es genügt nicht, um den Anforderungen und Erwartungen der anderen gerecht zu werden.
Ja, oder ich lege halt Kritik auf die Goldwaage und sehe nicht mehr das Gute oder wann ich was gut gemacht habe.
Ja.
Ne? Und da hatte ich ganz klar, da hatte ich auch schon Phasen, ne, wo ich dann, wenn es Kritik gab von einer Stelle aus, wo mich das leider zu lang beschäftigt hat. So würde ich das im Endeffekt sagen. Also dieses, hey, guck mal, ne, die Schüler sind eigentlich ganz angetan, du kriegst es hin, dass das aus deiner Klasse eine tolle Klasse wird und so. Das ist dann alles vergessen und im Kopf ist nur noch dieses, der hat jetzt das und das an mir kritisiert. Ne, und auch da, du, also ein bisschen mach dir Gedanken über deine Gedanken, ne, weil, ja.
Das ist ein ungleichgewichteter Fokus, ne, der sich dann nur auf die Negative konzentriert, ja. Die ja eigentlich gar nicht dominieren, aber emotional dominieren sie dann. Weißt du was, Alex? Ich sag dir mal drei Situationen, in denen ich total merke, dass mein Energieniveau so richtig droppt und im Eimer ist.
Ja.
Und die erste Situation, darf ich seinen Namen überhaupt sagen? Es war ein Schüler. Es war ein einziger Schüler, der mich, ich will nicht sagen, in den Alkoholismus getrieben hat, aber zum Schluss, nach ungefähr 4 Monaten, hat Tobi jeden Abend mit einem Bier vorm Fernseher gesessen, weil er keinen Bock mehr auf diesen nervigen Assi-Schüler hatte.
Erzähl, ey, was war das?
Seine eigenen Worte. Dieser Junge ist bis zum Abi durchgekommen bei uns. Ich will nicht sagen leider, weil er hat ja ein Recht darauf, ne? Aber wir verstehen uns.
Ist ja auch professionell.
Kurz vorm Abi kam er zu mir und sagte, boah, Herr Kammer, wissen was? Entschuldigung, ich weiß, ich bin ein Arschloch, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, ja, guck mal, da sind wir uns endlich mal einig. Denn er war wirklich ein richtiges, sorry, aber ich liebe Schüler und ich liebe Menschen, aber dieser Junge war ein Arschloch, das muss man wirklich sagen. Der war getrieben davon, Unruhe, Missgunst und Schreierei in die Klasse zu bringen. Jetzt, das ist 8 Jahre her, 10 Jahre fast her, ne? Also da war ich ganz frisch im Job. Und er hat es jede Stunde geschafft, dass ich ausraste. Jede Stunde. Und irgendwann habe ich dann trainiert, wütend zu sein, um ihn anzuscheißen. Und es hat sich dann so hochspiralisiert, dass ich zum Schluss das Ritual hatte. Ich ging in die Klasse und habe noch nicht mal die Klasse gegrüßt, sondern erstmal diesen Schüler zusammengeschissen und Kreide holen geschickt. Einfach, damit er weiß, wer der Chef im Raum ist.
Ach,
was sitzt du da so? Hast du deine Sachen noch nicht raus? Jetzt reiß dich zusammen. Nichts zu sagen. Ey, du redest erst, wenn ich es dir erlaube. Und jetzt abhol Kreide, wir haben keine Kreide. Und dann ist er klein wie ein Hund zurückgekommen und hat sich wenigstens ein bisschen benommen. Aber das hat mich so belastet, die Arbeit mit diesem Schüler, dass ich wirklich irgendwann, habe ich mich dann dabei erwischt, boah, Tobi, dein Bierkonsum ist aber nicht mehr gesund. Und dann hat meine Frau mich gepackt und dann haben wir Yoga gemacht. Und so bin ich zum Yoga gekommen, was mich deutlich entspannt hat. Und dann konnte ich irgendwann, weißt du was, bin ich die Klasse losgeworden und so. Und dieser Schüler, der hat sich eingebrannt. Und wenn ich den Namen sage, bei uns in der Französischfachschaft an der Schule, dann weiß auch jeder noch, wer gemeint ist. Hm. Ja, das bringt mich zu Situation 2. Habe ich noch andere Situationen? Vielleicht könnten wir das so verallgemeinern. Ich leide immer dann und mir geht Energie dann flöten, wenn ich das nicht machen kann, was ich gerne mache, nämlich guten Unterricht machen. Mhm. Und meistens wird das sabotiert, wenn es denn dann schief geht, von Schülern, die eigentlich fehl am Platz sind.
Ja.
Denn ich bin an einem Gymnasium und in der Oberstufe, es gibt da keine Schulpflicht mehr und viele müssen nicht da sein, aber sind einfach da, weil sie keine Alternative sehen.
Ja.
Weil keine Alternative an der Berufsschule, ihr habt ja auch diese Spezialklassen, ne, für die hoffnungslosen Fälle.
Ja.
Und wenn da Schüler sitzen, die eigentlich da nicht sitzen wollen, die eigentlich völlig woanders sein müssen und total unzufrieden sind, ja, natürlich gibt es dann Probleme. Mhm. Und das raubt mir Kraft, weil ich das Gefühl habe, gegen zwei Dinge anarbeiten zu müssen, gegen deren Unlust und gegen meine eigene Unlust, weil die Kinder eigentlich eine ganz andere Beschulung bräuchten und eine ganz andere Position in der Welt, als dass sie da sitzen.
Ja.
Das frustriert mich ungemein. Ihr kennt das, ne? An der Berufsschule habt ihr auch so Klassen, ne?
Also erstmal, ja, wir haben solche Klassen. An der Berufsschule ist es aber auch so, dass viele da ja freiwillig sind, ne? Weil sie eine Ausbildung machen und die Berufsschule dann besuchen an ein bis zwei Tagen oder halt eine Weiterbildung sogar machen. Ich bin ja in der Abendschule auch eingeteilt in der Erwachsenenbildung. So, das heißt, da sitzt, und das ist ungemein entspannt für mich, da sitzt jeder im Prinzip mehr oder weniger freiwillig. Mhm. So, und das ist schon mal so, dass da halt keiner sitzt, der alles boykottiert oder
ja,
so krasse
geil.
Sachen macht, ja, wie dein Schüler. Ja, würde mich ja mal, die gesamte Story würde mich da mal interessieren, muss ich mir irgendwann mal erzählen. Aber
off Kamera gleich.
Ja, das ist ja schon echt. Vor allen Dingen kurz zu deinem Schüler, ne? Wenn du in diesem Zeitabschnitt oder über ein Jahr oder ein halbes so einen Schüler hast, dann bist du ja emotional so gecatcht von nur ihm, dass dir wirklich, ne, wir reden hier drüber, man soll sich vor Augen führen, was läuft alles gut und so weiter. Aber ich schließe so ein bisschen draus, umso krasser dich emotional einer runterzieht, desto schwieriger ist es überhaupt noch, die positiven Dinge wahrzunehmen.
Konnte ich nicht. Ja? Der hat mich so fertig gemacht, dieser Socke, ey. Ja.
Ja, und jetzt kommt noch eins hinzu. Ich bin halt Beratungslehrer bei uns an der Schule und ich habe mich total damit identifizieren können, was du gerade gesagt hast. Wenn einer da sitzt, der eigentlich gar nicht da sein will, dann strahlt der auf die ganze Klasse ab, mehr oder weniger so richtig negativ. Ne? Dann fängt er an, Scheiße zu bauen, dann fängt er an zu mobben. Oder halt.
Der stiftet andere an, auch sich nicht zu konzentrieren und Mist zu machen und so.
Ja. Und es ist halt wiederholt.
Für die Klassenmoral ist es schwierig.
Ja. Und es ist wiederholt vorgekommen, dass ich Schüler beraten musste oder in Mobbingfällen beraten musste, weil der Schüler, das war mit Ankündigung, der hat dann sich für einen Bildungsgang entschieden bei uns, die höhere Handelsschule oder so. Aber hatte gar keinen Bock mehr, der wollte eigentlich in die Arbeitswelt. Und dann wurde der so ein bisschen, ja, mach doch noch mal, dann kriegst du da dein Fachabi und bla und blub. Aber der hatte einfach null Bock, dann hat er nur Mist gebaut, dann hat er angefangen, den Konflikt und den Streit zu suchen. Ne? Und sei es jetzt mit der Lehrkraft oder aber mit Mitschülern, das ist immer ein bisschen einfacher, ne? Kann man auch unterschwellig machen, dann kriegt er wenigstens einigermaßen gute Noten.
Ja.
Aber das kriegt ja die Lehrkraft nicht mit. Ne? Hat dann immer auch gemobbt, wenn er mal nicht gesehen wurde und so. Aber das ist, also wenn du da, wo du bist in der Schule, eigentlich nicht sein willst, als Schüler, aber als Lehrer
auch,
dann wird es problematisch.
Da sind wir auch bei diesem sich Gefühle eingestehen, ne? Und das wäre auch, wir haben uns überlegt, Alex und ich, dass wir heute in dieser Episode ja nicht nur sagen, was Probleme sind, sondern vielleicht auch 2, 3 Tipps, wie wir umgehen mit so Herausforderungen und mit Akkuräubern und Energieräubern und so. Und ein Tipp, den ich ganz oben bei mir stehen habe, ist immer, man muss sich selbst eingestehen, wenn irgendwas nicht gut läuft, um dann Wege zu finden, wie man da rauskommt. Alles andere ist nicht nachhaltig. Gesteh dir die eigene Kraftlosigkeit und Überforderung ein. Hier von wegen schlechte Gefühle und so. Ja, natürlich fühle ich mich schlecht, weil es hat einen Grund. Was kann man dagegen tun?
Ja.
Das ist ja nichts anderes als ein Hilferuf des Körpers und der Psyche und der Emotionalität.
Ja.
Was kann man tun? Es muss ja nicht sein, dass man direkt irgendwie sich einen gelben nimmt oder nicht mehr zur Schule geht oder so, sondern Sitzplatzwechsel in der Klasse oder ein Austausch, kollegiale Fallberatung, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Man muss irgendwas ändern. Gesteh dir die Kraftlosigkeit ein.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl, ich muss das eben den Eindruck haben, das Gefühl haben, dass ich wirke in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wenn ich manchmal mir eingestehe, dass ich frustriert bin, wenn ich von der Schule komme, weil ich irgendwie keinen Fortschritt sehe und so weiter, dann bin ich einer. Ich habe mir zum Beispiel nie hier einen Rasenroboter oder so gekauft, weil ich stattdessen jetzt da gerade Frühling, Sommer und so, dann gehe ich raus und mähe den Rasen, so ganz stumpf, weißt du, ohne nachzudenken. Und danach gucke ich dann vom Balkon aus mir den Rasen an und erfreue mich, dass ich irgendwo wirksam war und irgendein Ergebnis habe. Und vielleicht ersetzt das meine Flasche Bier am Abend. Aber
meditatives Rasenmähen.
Ja, ja. So würde ich es nennen. Also ist jetzt keine Methode, vielleicht meditatives Rasenmähen. Ja, da siehst du, was du geleistet hast.
Für mich, ich würde das subsumieren unter meinem zweiten Tipp. Ich hau die jetzt gerade raus wie Bonbons hier. Musste ich mir ganz hart erarbeiten, diese Einsicht, die ich Kraftinseln nenne. Such dir Kraftinseln, in denen du auch im Laufe des harten Alltages immer wieder ein ganz klein bisschen Energie positiv rausgehst. Und wenn es das Rasenmähen ist, wenn das deine Insel ist, die dich am Tag ein bisschen kraftpositiv rausbringt, ist das wichtig. Mhm. Oder im Lehrerzimmer hast eine Freistunde, dann quassel nicht die ganze Zeit mit Kollegen oder so irgendwelche Belanglosigkeiten, sondern mach einen 10-Minuten ich rede nur über mich, dann mache ich einen 10-Minuten-Spaziergang und weiß ganz genau, da komme ich hinterher ein ganz klein bisschen anders raus und gehe wieder energiepositiv raus.
Ja.
Also Kraftinseln suchen.
Ja,
hast du so Kraftinseln in der Schule?
Kraftinseln in der Schule habe ich in der Form, also auf mehrfache Art und Weise, indem ich mich Kaffee hole ich mir sowieso jeden Tag als erstes. und dann sind es einfach die freudigen Momente mit den Kollegen, wenn man mal kurz in der Pause leider nur Smalltalk macht, weil halt die Pause immer so kurz ist. Aber die Kraftmomente sind ganz klar die Momente im Klassenraum, wo ich das Gefühl habe, die haben nicht alle vielleicht, aber der Großteil der Klasse ist einfach mit mir zusammen gerade gerne hier und lässt mich das spüren. Manchmal wird es ja auch nicht ausgesprochen. Du hast einfach so ein Gefühl, dass wir gerade gerne hier zusammen sind. Ne? Und das ist schon, also da würde ich fast sagen, ich vergleiche das manchmal, wenn ich krank bin, 2 Wochen, dann bin ich nicht gerade so, dann bin ich eher ein bisschen unausstehlich, würde ich mal sagen. Ja, und wenn ich mir dann aber, weil ich mag das nicht, ich bin eher so ein Typ, ich muss irgendwas machen, ja, und langes Thema. Naja, aber auf jeden Fall, wenn ich dann manchmal sehe, selbst wenn ich mal, es klingt jetzt blöd, aber manchmal, wenn ich 4 oder 6 Stunden hatte und jetzt auch nicht so viel Bürokratie nebenher, sondern ich kann einfach nicht, ich bin im Unterricht und so und dann gehe ich energiepositiv, oh Mann, das klingt so, aber es kommen diese Tage vor, die muss ich mir nur bewusst machen, dann gehe ich energiepositiv aus so einem Tag raus und denke mir so, boah, war das eine schöne Zeit jetzt gerade in der Klasse, ne? Und eigentlich ist der Job ja doch ziemlich cool, ne? Dazu zählt auch abschließend, man darf da natürlich auch nicht jeden Tag auf die Goldwaage legen. Also, ne?
Ja, es gibt halt auch Scheißtage, ne?
Aber ich tue mir natürlich keinen Gefallen, wenn ich jetzt bei einem Scheißtag verallgemeiner, ne, oder in so eine Panik reinkomme oder bei einem guten Tag denke, boah, ich bin jetzt 2,15 Meter. Weil ich bin hier der Geilste, der an der Schule rumläuft. Ne, also irgendwo bewusst machen, ja, aber nicht zu überbewerten. Ja.
Ich habe ja noch so ein Laster, habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt. Eine Kraftinsel in der Schule, die ich, glaube ich, gar nicht so öffentlich sagen darf, aber es ist ein kleines, stilles Laster von mir. Ich liebe es, so Bomben im Lehrerzimmer zu droppen und mich dann heimlich zu verpissen und irgendwie aus der Verantwortung zu stehlen. Wir haben, weißt du, ich liebe meine Kolleginnen und Kollegen über alles. Ich liebe die sehr und es gibt keinen, den ich nicht mag und ich bin sehr gerne mit denen zusammen. Aber ich habe manchmal eine diebische Freude dabei, die zu ärgern, dass die ausrasten. Und dann, was hatten wir vor ein paar Wochen? Wir haben doch gerade hier Bundeswehr, alle müssen zur Musterung oder so, irgendwie sowas. Und dann kam auch die Diskussion im Lehrerzimmer auf, sollen denn auch Frauen zur Bundeswehr und das geht doch nicht. Und dann diskutieren die ganz intensiv und dann sage ich nur sowas wie, ja, natürlich müssen auch Frauen zur Bundeswehr, denn es gibt ja auch Küchen und Kantinen in der Bundeswehr und putzen tun sich die Kasernen auch nicht von alleine. Und dann siehst du immer, wie 2 Kolleginnen einen hochroten Kopf kriegen gerade anfangen aus
und dir an die Kehle springen
wollen.
Ich
muss jetzt in Unterricht, tschüss. Und ich auf die Tür geht zu. Lach mir die Sinnflut und dann ist immer so eine Atombombenexplosion, lach mir das. Ach, das genieße ich tatsächlich auch. Es ist ein bisschen fies, aber manchmal muss man auch fies sein. Ja.
Zum Glück kenne ich dich mittlerweile gut genug, dass ich weiß, dass es wirklich nur einfach zum, ja, ich provoziere.
Nein, das ist doch nur zum Ärgern. Ja, ja. So ein bisschen Salz in der Suppe, ja.
Ja.
Alex, was für Tipps hast du denn, damit du für dich wieder Energie kriegst?
Ja.
Wie kommst du wieder in die Energiegewinnung rein? Du hast gesagt, ja, Arbeit mit Schülern. Okay. Hast du noch mehr Tipps?
Manchmal ist es ja ganz subtil, würde ich sagen. Also ich fühle mich manchmal halt auch echt platt. Ich hatte zum Beispiel jetzt mal gestern Abend Unterricht bis 9:30, Abendschule. Und heute Morgen die ersten 2-3 Stunden ging gar nichts. Und dann merke ich mal so, dass ich irgendwas erzwingen will. Und das ist gar nicht gut. Ne? So, ja, du musst jetzt aber auch für den Podcast gleich und für morgen, für deine Fortbildung. Ja, so ein bisschen ein Scheiß muss ich. Also, wenn es gerade nicht geht, dann geh doch mal an die Kaffeemaschine, hol dir einen Kaffee. Hauptsache, du kommst erstmal wieder ein bisschen runter, ein bisschen klar.
Ja.
Und hey, Tobi hat gerade gesagt, er geht spazieren. Oh, da komme ich beim Bäcker vorbei, hole ich mir noch ein Teilchen.
Was bei Grobe?
Ja, keine Schleichwerbung. Ja. Genau.
Kenn ich, da fahre ich auch gleich hin.
Ja. Genau, und dann ging es mir direkt besser. Manchmal ist es Musik oder Joggen gehen, so hör auf dein Bauchgefühl. Gerade kam die Sonne raus, da dachte ich mir, ey, 10 Grad, ich könnte mal kurz Mountainbike fahren, eine halbe Stunde. Mhm. Ja, und das dann auch einfach mit gutem Gewissen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ey, das ist so wichtig. Denn da kommen wir gleich, wenn du das aussprichst, kommen wir gleich zu einem Buch, was ich zum Abschluss noch empfehlen würde. Mhm. Das war in der Zeitung, wurde das einfach, ich habe heute Morgen in der Welt, Entschuldigung, ich lese manchmal die Welt, ja, war so ein Interview mit einer Autorin, Maya Raitura, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und die hat gerade ein neues Buch rausgebracht, das heißt Visualisiere. Da gibt die Tricks für Leistungssportler, wie man quasi die mentale Gesundheit, die psychische und emotionale, das psychische und emotionale Wohlbefinden stärken kann. Da gibt die Tipps.
Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich hab das schon mal vorab ein bisschen gelesen, deswegen stell mal gerne vor.
Eine Kernaussage ist, Ruhe ist Teil der Arbeit und nicht die Belohnung für die Arbeit. Die Durchschnittsmentalität behandelt Ruhe und Entspannung als Belohnung.
Schön gesagt.
Aber das ist ungesund, denn Erholung gehört zur Arbeit dazu. Und wer das ignoriert, zerstört langfristig seine Leistungsfähigkeit. Elite-Athleten planen Erholung genauso sorgfältig ein wie das Training. Und das ist was bei uns Lehrkräften häufig irgendwie hops geht mit unserem Imposter, was weiß ich. Dann sagen wir, ach ja, ach, aber dann habe ich mich auch mal hingesetzt für 5 Minuten und habe 5 Minuten Kaffee getrunken oder so, als ob man sich dafür entschuldigen müsste, dass man einfach mal nicht leistet, ne?
Aber wie viele kennen das Gefühl, ne?
Also, ich kenne das ja genauso. Deswegen bin ich ja auch, wie ich bin. Ja, genau. Ich fühle das ja auch.
Vielleicht mal, also direkt ergänzend dazu.
Ja, bitte mach.
Was mir nämlich auch geholfen hat, war, dass ich mich ab und zu ja in der Verhaltenstherapie so ein bisschen informiert habe. Und ich meine, den Tipp hätte ich noch nicht gegeben im Podcast. Und zwar, vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Jens Korsen etwas. Der ist Verhaltenstherapeut und hat etwas rausgebracht, ein Buch, und zwar nennt sich das der Selbstentwickler. Mhm. Und der ist Verhaltenstherapeut, ist jetzt schon über 80, aber sehr angesehen in seiner Branche und hat seit 1970 in München, hat er sehr, sehr viele CEOs und Chefs von großen Unternehmen gecoacht in dem Bereich und so weiter. Der hat immer gesagt, du hast wirklich ein Problem, wenn du es nicht schaffst, dir eine Stunde am Tag komplett frei zu nehmen. Zum Beispiel jetzt auch am Arbeitstag, ne? Also du hast wirklich ein Problem, wenn du einfach, lass vielleicht auch dein Handy mal liegen, geh einfach eine Stunde raus, gehst so, was weiß ich, in den Wald, durch Wald und Wiesen, an See, ans Meer, je nachdem, ne? Also einfach raus, nimm die Natur wahr, komm einfach klar, schalt die Gedanken ab und dann gehst du wieder rein. Das ist die wertvollste Stunde, so hat er es selber gesagt. Gibt es genug Videos und so von ihm und auch das Buch. Die wertvollste Stunde am Tag ist die, wo man gar nichts macht. Wo man einfach Geist und Seele baumeln lässt.
Wo man einfach existiert, statt zu produzieren. Ne? Es geht nicht darum, produktiv zu sein, sondern einfach nur zu sein. Ich höre aber gerade ganz viele ZuhörerInnen, die sagen, ja, haha, wie soll ich das denn machen? Ich maloch hier meine 25 an der Wochenstunden ab und dann komme ich nach Hause und dann warten drei Kinder auf mich und dann muss ich Mittagessen machen und dann muss ich aufräumen und dann muss ich putzen und außerdem hatte ich einen Autounfall, da muss ich mich auch drum kümmern. Ah, ich rede gerade über mich. Es ist schon schwierig, da die Insel zu finden.
Ja.
Ich ergänze mit, ja, weiß ich auch, aber es ist halt auch extrem gewinnbringend, ne? Und wenn man nicht startet mit einer Stunde, sondern mit 10 Minuten oder so. Auch der Kaffee ist ja, wenn man ehrlich ist, eine Tasse Kaffee am Esstisch ist ja auch wie eine kleine Seelebaumelinsel, Kraftinsel, die man sich schafft, wo man einfach 10 Minuten nur sitzt.
Ne? Ja, deswegen muss ich mir vor dem Podcast auch erstmal noch einen Kaffee machen, Tobi.
Ja, ja, und ich habe eine halbe Dose Fleischsalat gefressen.
Sehr ehrliche Worte zum Ende.
Ich hätte noch einen letzten Tipp von einer alten Fachleiterin von mir.
Ja.
Die ich unendlich liebe. Ich liebe diese Frau, meine Fachleiterin und Ausbildungslehrerin in Personalunion. Die sagte zu mir, Tobi, wenn du einen vollen Job hast, du kriegst nicht jede Stunde geil hin, mach die Stunden so, dass du in den Spiegel gucken kannst. Eine gute Stunde pro Woche reicht völlig aus. Auf Dauer.
Oh,
und
schön.
Das ist, da halte ich mich extrem dran. Nicht jede Stunde muss geil sein. Kann sie gar nicht. Mach die Stunden so, dass die Schüler satt werden. Ist okay, Hauptsache du kannst in den Spiegel schauen. Eine Stunde pro Woche gut reicht.
Ach toll.
Von einer Fachleiterin, ne? Möchte ich nochmal unterstreichen. Das ist auch was, um den eigenen Anspruch zu befriedigen. Eine Stunde pro Woche, das ist richtig gut. Und die anderen Stunden sind ja nicht schlecht, nur wenn sie nicht perfekt sind. Aber sie sind halt, die sind okay. Die Schüler werden schon satt, die nehmen schon was mit. Aber es ist halt nicht super mega fancy oder so. Eine gute Stunde pro Woche.
Ja, das passt so gut zu dem, was ich schon mal gesagt habe, ne? Wo mein Fachseminarleiter damals gesagt hat, nimm dir einen von den 7 Wochentagen, an dem du nichts mit Schule machst, sondern stattdessen das Leben genießt. Und die Zeit muss man sich nehmen, sonst geht man da wirklich dran kaputt eventuell.
Tja. Alex und ich, das ist ja ein kleines Geheimnis, was wir noch gar nicht gesagt haben, haben uns ja eigentlich schon letzte Woche getroffen für eine Podcast-Episode wie diese hier, die wir aufgezeichnet haben. Die ist aber ein bisschen, nennen wir es politisch korrekt, verkackt, weil unsere Mikrofone nicht funktioniert haben. Und da haben wir uns darüber nämlich jetzt gerade unterhalten, nämlich über Vorsätze fürs neue Jahr. Mhm. Und ein Vorsatz, den ich dann für mich gesagt habe, ist, dass ich weniger machen möchte, um einfach mehr Raum und Zeit zu haben, um einfach mal das Leben zu genießen, ohne etwas machen zu müssen oder so.
Und weißt du, Tobi, ich glaube, das Wichtigste ist, du hast in der verkackten Podcast-Aufnahme gesagt, du möchtest Spaß haben bei dem, was du tust.
Ja.
Und und ich finde, das ist so eine wichtige Sache, denn gerade in der heutigen Zeit, ne, wenn du jetzt wieder gerade aktuell in die Tagesschau guckst oder dir die Nachrichten anschaust, dann könntest du echt verzweifeln. Und also mentale Hygiene heißt auch, das nur bedingt zuzulassen. Also ich aktuell, muss ich wirklich sagen, gucke ich gerade viel, viel weniger fern, weil ich wüsste, das geht mir so aufs Gemüt teilweise. Ich lasse das dann zu sehr vielleicht an mich ran. Und ich möchte einfach im Grunde Zuversicht ausstrahlen, wenn ich in der Schule und vor meinen Schülern stehe. Weil die kleinen, die jungen Gehirne nimmt das ja noch viel mehr mit. Ne? Muss ich, werde ich bei der Bundeswehr
weil die
eingezogen?
Viel weniger einordnen
und
können.
Und
genau,
so weiter und so fort. Und wenn ich dann auch noch panisch da stünde und meine Zuversicht verlieren würde, das ist so mein Vorsatz fürs Jahr 2026, zuversichtlich bleiben. Trotz allem, was so passiert. Und das ist mir extrem wichtig.
Du bist ja ein richtiger Hope-Punk.
Hope-Punk,
sagt Tobi und schmunzelt ein bisschen. Ja, auch das ein Begriff unserer für immer mysteriös bleibenden, verschollenen Episode. Jetzt, weißt du, ich habe folgendes Dilemma, Alex. Eigentlich ist unsere Zeit schon wieder vorbei, aber wir haben noch so viele geile Punkte und so. Deswegen können wir mal einen Ausblick geben. Wir haben das Thema, der Akku ist leer. Tatsächlich nicht als Einzelepisode geplant, sondern als ganze Reihe. Das heißt, wir starten heute mal mit, wir tauschen uns aus und hoffen, dass wir irgendwann in Zukunft vielleicht sogar mal einen Gast dabei haben, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Auch mit dem Thema Burnout bei Lehrkräften vielleicht. Dafür jetzt erstmal den Aufruf hier an euch, liebe Zuhörende. Falls ihr eine Frage, einen Impuls oder einfach so was zu sagen habt, was dieses Thema Akku angeht, dann nutzt doch unseren Blog auf der Homepage oder schreibt uns bei Instagram unter den Beitrag, den wir posten. www.lehrkraftbesterjobderwelt.de. Wenn ihr auf diese Folge hier klickt, habt da unten einen Kommentarfeld, so ein Blog-Dingen. Und schreib doch einfach mal rein, was geht dir in den Kopf, wenn es um Akku leer geht? Was raubt dir die Kraft? Oder hast du irgendeinen Tipp, den du mitgeben willst, den Alex und ich in unserer Verstrahltheit vielleicht überhaupt nicht vor Augen haben? Mhm. Das würden wir dann mit in die nächste Episode nehmen.
Ja.
Plus in der nächsten Episode hätten wir sogar noch ein wenig von diesem Buch Visualisiere von Maya Ray Kura. Denn die hat wirklich tolle Gedanken, wo ich mir auch denke, boah, Tobi, genau das. Zum Beispiel Akku aufladen bei 40%, nicht bei 5%. Mhm. Ist voll der krasse Spruch. Alex, geht gerade die Augenbraue hoch? Mhm. Ja, genau richtig. Hm.
Ja, ist es. Also da müssen wir noch drüber sprechen, Tobi. Und wir
Absolut.
Müssen dazu eine Folge oder wollen dazu Folge 2 und 3 vielleicht aufnehmen. Also Folge 2 definitiv. Denn da gibt es noch so viele Dinge. Und ich habe ja auch noch an was gebaut in den Ferien.
Mhm.
An einem kleinen Tool, was ich auch noch gerne vorstellen würde, was mir nämlich auch hilft, den Alltag ja noch besser greifbar zu machen und was mir Energie zieht und nicht und so weiter. Und das würde ich gerne noch vorstellen. Mal abgesehen von
Guck mal auf Gästen. Meine Hand. Ich habe mir das sogar auf meine Handnotiz geschrieben. Ich muss das unbedingt noch ansprechen. Und ich kam noch nicht dazu. Du hast nämlich gerade gesagt, vielleicht ist das ja nicht neu, was ich jetzt sage. Und das war doch die Steilvorlage für deinen Bot, für deinen Lehrkraftmentor, ne?
Ja, genau. Aber mehr will ich jetzt noch nicht sagen, weil wir wollen diesmal Herrn Koslowski rechtzeitig reinlassen, okay?
Ja, ach, der Alte, der soll mal da. Wir haben doch gerade gesagt, die Lehrer, der Koslowski ist in meinem Kopf über 60. Und die sind ja, haben wir ja gehört, weniger gestresst als wir jungen Jungspunde, die wir auch nicht mehr unter 40 sind.
Jungspunde,
dann,
genau.
Dann haben wir einen Ausblick auf die nächste Folge. Denn in 2 Wochen sprechen wir über Binnendifferenzierung und den großen Spagat zwischen den Schülern, den wir im Klassenraum manchmal leisten müssen. Und das machen Alex und ich nicht alleine, sondern mit einer Freundin, die an einer Gesamtschule mit Förderschwerpunkt arbeitet. Und wenn einer Binnendifferenzieren kann, dann ist es genau diese Melina, die uns Geheimnisse und Tipps gibt, wie man denn Binnendifferenzierung, Empathie, Feinfühligkeit, alles miteinander vereinbaren kann. Und sie gibt uns einen Ausblick in die Arbeit von Gesamtschule mit Förderschwerpunkt.
Sehr schön.
Ich habe noch einen Abschlusssatz. Alex, du kriegst gleich den letzten Satz.
Ja.
Ich gebe meinen Abschluss, den habe ich mir extra aufgeschrieben. Wer auf andere aufpasst, muss auch auf sich selbst aufpassen. Sonst ist am Ende niemandem geholfen.
Oh, schöner Satz.
Mic drop.
Kann ich das noch toppen?
Alex.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Nee, ich würde wirklich einfach nur damit enden wollen, dass für alle Lehrkräfte, die zuhören, wirklich unser Vorsatz sein kann und sollte, ja, zuversichtlich und vielleicht mit einem leichten Lächeln im Gesicht, zumindest am Großteil der Tage in die Schule und in den Unterricht zu gehen, weil unsere Kinder und Jugendlichen einfach nur das verdient haben. Mhm. Ja. Und dazu wünsche ich allen viel Kraft.
Ja. Und wir auch übrigens, ja.
Genau.
Jo. Mhm. Und viel Spaß. Kraft und Spaß.
Kraft und Spaß.
Tschüss.
Macht's
Bis
gut.
Bis in 2 Wochen.
Ciao.
Ciao.